Hey Thorsten!
Hallo Alex, wir sind wieder zusammen zu Folge 37.
Ja, Wahnsinn, 37 schon, nicht schlecht.
Ich stelle mir gerade da so vor, wie beim Boxring das Nummerngirl ja. durch den Boxring läuft mit der Nummer 37 vor der Brust.
Welches Jahr haben wir denn diesmal?
Ja. 37, 87.
Ja, passt ganz gut eigentlich, gell?
Naja, kann ja nicht so schwer sein, weil wir waren vorher bei Folge 36 im Frühjahr 87 ja. und ich würde mal behaupten, ich habe das Ding nicht ein Jahr liegen lassen.
Nein.
Ja, genau. Das heißt, wir haben bei Folge 36 ein paar Künstler gehabt,
ja.
von denen wir in dieser Folge auch nochmal den Namen zumindest.
In der Tat, die machen ein klein bisschen mit bei einem bestimmten Projekt. Es handelt sich um Nick Kamen, Melon Kim und Taffy.
Jetzt hast du aber schon ganz schön viel gespoilert, ohne dass überhaupt eine Note.
Ja. Dann sollten wir das nachholen, oder?
Hättest du mal lieber sein lassen sollen. Ja, wir wissen, warum wir jetzt schmunzeln, ihr noch nicht, aber ich denke mal, wenn Alex aufs Knöpfchen drückt, wisst ihr das auch. Na, das ist doch ein Song, den man erkennen sollte, dürfte und so weiter, ne?
Ja,
denke ich. Aber es sind nicht die Beatles im Original. Das jetzt schon? Also einer zumindest.
Genau. Ich wollte ihn noch mal kurz anklingen lassen.
Hast mich aber hier ganz schön aufs Glatteis im
Frühjahr
geführt.
Ja. Entschuldigung. Habt es schon ein bisschen rausgehört. Let It Be, aber in einer anderen und sehr speziellen Variante. Und das war damals Fairy Aid, ein Benefits-Projekt.
Genau, der Song hieß aber Let It Be, kam im März, 23.03. Wir sagen deshalb vielleicht das Datum so explizit, weil es, wie du es richtig gesagt hast, eine Benefiz-Single war und leider Gottes 17 Tage vorher ein ja doch sehr schweres Unglück in Belgien stattfand.
Ja.
Vielleicht erstmal kurz auf das Unglück, ob sich alle daran erinnern.
Ja, da handelte es sich um die Fähre, deswegen auch Fairy Aid. Herald of the Free Enterprise, und das war in Seebrücke im belgischen Hafen. Bei der Hafenausfahrt haben sich praktisch die Klappen nicht korrekt geschlossen und dadurch ist Wasser eingedrungen und fast 200 Tote, aber auch immerhin mehr als 400 Überlebende. Also man muss ja auch die zum Glück dann doch noch positive Seite sehen. Aber das fand 17 Tage vor dem Release dieser Single statt. Ja. Da sieht man mal, wie schnell die Leute da auch reagiert haben und sich zusammengetrommelt haben und dann das Ganze auf die Beine gestellt haben.
Ja, ja, weil genau, der Erlös ging dann den Hinterbliebenen der Katastrophe letztendlich zugute. Und wie du es richtig sagst, also die Musiker, wir kommen gleich nochmal dazu, wer alles dabei war, die wurden dann irgendwie zwischen 14. und 16. März 87 zusammengefercht, mehr oder weniger. Ja. Von damals wem sonst als Stock Aitken Waterman. Und weil wir ja gerade schon gesagt haben, Paul McCartney war dabei, aber nicht ganz. Also er hat seine Stimme irgendwie so ein bisschen separiert sozusagen.
Ja, genau.
Oder zugeschickt mehr oder weniger.
Ja,
ne?
Stimmt. Er hat halt praktisch seine Gesangsspur von der ursprünglichen Beatles-Aufnahme einfach verwendet und in die neue Version wird das dann integriert,
kann man sagen. Ja. Und Michael Jackson war indirekt auch involviert, also sogar direkt indirekt, weil er musste nämlich eine Freigabe erteilen, weil, vielleicht wissen das auch nicht mehr alle, Michael Jackson hat irgendwann sich ja mal die Verlagsrechte der Beatles für ein paar Euro Dollar gekauft und deshalb musste er zustimmen, wobei, ich sage jetzt mal so doof, wir müssen mal gucken, eigentlich war es ein Cover, dann hätte er eigentlich gar nicht zwingend den Verlag fragen müssen, aber nur wenn es ein 1-1-Cover war und nicht irgendwas vergessen oder dazugefügt wird. Also deshalb, Michael Jackson wurde gefragt.
Du kennst dich gut aus, rechtlich.
Kommt ja auch grundsätzlich gut, wenn man sagen kann, Michael Jackson hat seinen Segen auch gegeben.
Ja.
Weil wir so oft zitiert haben schon, neben Paul McCartney, wer war denn noch dabei? Du hast ja auch eben schon drei Kandidaten genannt.
Ja, genau. Also ich erzähle sie jetzt auch nochmal mit auf dann. Aber außerdem eben Boy George, dann die Karen Woodward von Bananarama, Nick Kamen, Andy Bell von Erasure, Pepsi and Shirley, Mel and Kim, Kim Wilde, Nick Kershaw, Edwin Starr, Kate Bush. Ja, Und dann gab es noch einen Schlusschor, wo auch noch ein paar bekannte Gesichter mitgemacht haben. Rick Astley, Bugs Fizz, Go West, Suzy Quattro, Bonnie Tyler und eben Taffy.
Taffy war auch mit dabei, genau, mit I Love My Radio. Ja, generell ist ja das eben, es gab kein Album, weil das war eben nur eine Benefiz-Single und das hat so ein bisschen in diesen ganzen Reigen, den es damals in den 80ern sehr gab, ne, mit den ganzen Benefiz-Singles von angefangen hier Do They Know It's Christmas für Äthiopien, dann We Are The World, Hungersnot in Afrika auch nochmal jetzt von der US-Version aus. Dann für die AIDS-Forschung, ne? That's What Friends Are For. Dancing in the Street, auch nochmal im Hinblick auf AIDS und dann eben auch ja, diese Geschichte. Wobei bei der Geschichte das Besondere war, das war halt konkret auf ein Ereignis gemünzt und nicht, ich sag jetzt, also nicht, dass es andere weniger wert ist, sondern das war halt wirklich aufgrund einer aktuellen Katastrophe oder eines aktuellen Unglücks.
Ja.
Und deshalb, ja, fand ich super, dass das dann auch vor allem so unkompliziert einfach ging. Also von daher gute Geschichte, dass das die Musiker gemacht haben.
Ja, und interessant, wie oft es eigentlich in den 80er Jahren vorgekommen ist, also dass man sich da wirklich zusammengetan hat.
Ja, ist mir jetzt so in den letzteren Jahren weniger, ne?
Weniger, so
aufgefallen. Ja. Irgendwie komisch. Es gibt zwar ganz viele Kollaps, aber keine zum guten Zweck. Irgendwie.
Nee.
Das eigene Bankkonto ist dann der gute Zweck. Egal, bevor wir zu kritisch werden. Du hast schon gespult und ja, dann lass uns doch mal gucken.
Schauen wir mal, was da jetzt kommt.
Was wir jetzt hier so haben.
Oh, schön.
Großartige Nummer in meinen Augen. Ah, ich mag den Song. Mag auch die Band.
Ja.
Also von daher ist das eine große Liebe für mich.
Ja, Big Love. Du hast es auf Deutsch sozusagen schon den Vorhang hochgezogen. Ja.
Ich habe nur die Wahrheit
Big
gesagt.
Big Love, Fleetwood Mac haben wir da gehört. Ebenfalls im März 87 rausgekommen. Und ja, das war vom Album Tango in the Night die erste Single und hat chartstechnisch ganz gut funktioniert. In den USA Platz 5 sogar. In UK Nummer 9 und bei uns in Deutschland Platz 7.
Ja. Beim Songwriting muss man so ein bisschen vielleicht, das heißt tiefer einsteigen, aber der Song ist von Lindsay Buckingham, was jetzt nicht so überraschend ist. Man hört auf der, ich sag mal, auf der normalen Single, also auf der 7-Inch, hört man nur ihn. Auf der 12-Inch Extended Dance Mix sind noch zusätzliche Vocals von der Stevie Nicks zu hören, aber eben nur da und hat auch so ein bisschen den Grund, weil der Song eigentlich für sein Solo-Album geplant war, was der Lindsay rausbringen wollte. Dummerweise oder glücklicherweise hat aber Fleetwood Mac zu der Zeit auch überlegt, ein Album rauszubringen. Und bevor er dann nur als Gastmusiker dabei ist, hat er gesagt, na gut, dann nehmt doch den Song. Der war aber schon so gut wie fertig. Das heißt, eigentlich die ganzen Stimmen, auch diese ganzen AO-Effekte, die man dann in der Playlist, in der wir dann ja nochmal den Song drin haben, die sind alle via Sampler aufgenommen worden. Und die waren dann in dem Song auch schon entsprechend drin. Und er hat auch inhaltlich was ausdrücken wollen damit, ne?
Ja. Eine gewisse Skepsis gegenüber einer romantischen Beziehung der genannten Big Love. Angeblich ist das Ganze inspiriert von Buckinghams Single-Leben in seinem Haus auf dem Hügel nahe L.A. Da hat er sich so ein bisschen einsam wohl gefühlt. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass Lindsay Buckingham und Stevie Nicks ein paar Jahre davor. Und immer wieder das auch mal in Songs verarbeitet haben.
Ja, definitiv. Das war eine, glaube ich, wichtige Geschichte bei den beiden. Was noch interessant ist, es gab, wie es damals natürlich üblich war, auch ein Video, was ein auch nicht gerade unbekannter Herr gemacht hat, nämlich der Daniel Kleinman. Kleinmann. Ne? Und der hatte zuvor auch schon andere Sachen gemacht. Ne?
Oh, kann man so sagen. Beispielsweise ein paar James Bond-Titelsongs wie License to Kill von der Gladys Knight. Hat aber auch mit Madonna viel gearbeitet, mit den Simple Minds. Also der war gut dabei im Geschäft.
Und es war ein Video, das an durchaus illustren Locations stattgefunden hat. Einmal in Kimberley Crest, das ist so ein sehr hochherrschaftliches Anwesen in Kalifornien. Sie waren auch irgendwo am Strand plus auf Hawaii. Vielleicht war es auch der hawaiianische Strand, das weiß ich jetzt gar nicht so
beides,
genau.
Beides, ja.
Und also nicht nur die, aber es war nicht nur die Location, die von der, ich sag mal, Recherche oder von der Suche aufwendig war. Es war auch, was die Kamerafahrten betraf, auf jeden Fall was Neues, ne?
Ja, genau. Also die haben da wirklich schöne Kamerafahrten genutzt, hatten die Band erstmal in so schwarz-weißen Outfits und begleitet eigentlich durch die verschiedensten Räume dieses tollen Anwesens. Da hat man die Villa mal, normalerweise kommt man ja nicht rein, aber da im Video konnte man sich das Ganze mal ein bisschen anschauen. Und da gab es dann wirklich so einen richtigen Kamerakran, der auf so Schienen rückwärts praktisch gefahren ist, um das Ganze gut einzufangen, wie sie da durch die Räume gewandelt sind.
Ja, also kann man ja auch sicher nochmal das Video angucken. Kann man das noch ein bisschen besser nachvollziehen,
ja.
Du hast es schon gesagt, das Album war Tango in the Night. Da haben sie in der Nacht Tango getanzt. Das kam am 13. April 87 raus. War in den USA nur auf Platz 7, sage ich jetzt mal. Nur, wobei es war dann insgesamt mit 4-mal Platin ausgezeichnet und insgesamt das zweitmeistverkaufteste Album von Fleetwood Mac nach Rumours und hatte mit Platz 2 auch in Deutschland die höchste Chartposition, also insgesamt Deutschland und der Rest der Welt, 15 Millionen Einheiten, waren auch, also ich habe das Album und das ist auch wirklich gut, also wenn dann noch so die Singles denkst, so Little Lies, Family Man, also wirklich, wirklich toll einfach.
Schöne Nummern drauf, ja.
Aber es war so ein bisschen, oder leiten wir so leicht mit über zum Thema Band, dann das letzte Album erstmal.
Mit dem Lindsey Buckingham, der hat die Band dann erstmal verlassen.
Ich sag so, meine große Liebe mache ich dann doch woanders.
Ja, komischerweise, obwohl er wirklich lang genug dann schon dabei war, also gegründet wurde die Band ja schon 1967, war am Anfang eher so ein bisschen im Blues-Bereich verortet, könnte man sagen. Es gab schon echt viele Besetzungswechsel. In den 70er Jahren war es dann, wurden sie immer rockiger auch und immer erfolgreicher auf jeden Fall.
Ja. Es ist von der Originalbesetzung heute eigentlich nur der gute Mick Fleetwood dabei. Dazwischen, hatten wir ja schon gerade zitiert, Stevie Nicks von 75 bis 92, ab 97 wieder. Der gute Lindsey von 75 bis 87 und dann 97 bis 2018. Und losgegangen ist es aber sogar schon in den 60er Jahren mit einer Instrumentalnummer.
Ja, Albatross war das, 1968, eine Nummer 1 in England. Und das war wirklich sehr, sehr gitarrenbetont. Und da war der Peter Green an der Gitarre eben dabei. Und der hat ja auch für einige Schlagzeilen gesorgt in der Band, weil er nach einem LSD-Trip ein wenig hängen geblieben ist und dann nicht mehr ganz so zuverlässig mitspielen konnte, sagen wir mal so, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, auf jeden Fall ging auch in dem Jahr, hatten sie auch Songs wie zum Beispiel Black Magic Woman, wo man sich jetzt denkt, Moment, das kenne ich eigentlich von Santana, richtig? Mhm. Der gute Carlos hat sich gedacht, oh, gute Nummer, da spiele ich auch mal Gitarre drauf, hat dann das entsprechend 1970 für einen Hit für sich gebucht.
Ja.
Und ja, es ging dann noch weiter eben noch, 69, Man of the World oder auch Oh Well, was in Deutschland auch mit Platz 5 durchaus hoch platziert war. Und dann kam so der Durchbruch mit ihrem gleichnamigen
Album. Genau. Also vor allem in den USA. In Europa waren sie schon relativ bekannt, aber in den USA hat es dann 75 so richtig funktioniert mit dem Album Fleetwood Mac, nach sich selber benannt. Unter den Fans wird das gerne auch als White Album bezeichnet. Das kennt man von den Beatles wiederum. Und in dem Fall ist es nicht ganz so strahlend weiß wie bei den Beatles.
Nee, da ist ein bisschen was anderes noch mehr zu sehen als bei
den Beatles. Hat sich aber super verkauft. 7 Millionen Einheiten und in den USA auf Platz 1 auch gelandet. Ja.
Und dann kam eben das große, muss man einfach so sagen, das große 77er Album, das Rumours, das zu den meistverkauften Alben der Musikgeschichte mit über 40 Millionen Einheiten zählt. Und auch immer noch in den Top 10 aktuell ist. Ne? Mhm. Und ich würde mal fast behaupten, da kommen auch nicht mehr so viele wahrscheinlich dahinter. Muss man auch schauen. Ne? Also ich mag vor allem, also ich mag da sehr viele Nummern drauf. Go Your Own Way, da durfte ich auch mal sogar einen Remix machen. Leider nicht für Fleetwood Mac, das wäre schön gewesen. Dreams Don't Stop. Und das habe ich mir schon irgendwie überlegt, würde ich gerne The Chain, weil das war eigentlich keine wirkliche Single. Ja. Ist aber durch Formel 1 Umfeld, gerade in England wurde das so ein bisschen als Titelmusik benutzt und es hat bei 3:04 einfach so ein geiles Bass und dann Gitarrenbreak, wo man einfach abgeht, also ich zumindest.
Ja.
Deshalb finde ich das einfach eine großartige Nummer. Deshalb sagen wir das jetzt hier auch nochmal. Und es ging dann in den 80ern so ein bisschen schleppender grundsätzlich los.
Ja.
Lag daran, dass die Kollegen und Kolleginnen dann ein bisschen selbst gedacht haben, was sie machen können.
Ja, logisch. Jeder wandelt gerne mal auf Solopfaden. Das war beim Lindsey Buckingham so, bei Stevie Nicks, aber auch bei der Christine McVie. Die haben stärker an ihren Solokarrieren gearbeitet und deswegen ging es ein bisschen schleppender voran, sag ich mal. Aber schon 82 haben sie es zustande gebracht, wieder ein Album rauszubringen, Mirage. Das war in den USA wieder auf Platz 1, England Platz 5, Deutschland 12. Ein paar Singles daraus vielleicht noch genannt. Love in Store, Gypsy ist sehr bekannt geworden und Hold Me hat auch ganz gut funktioniert. Also ja, sie waren dann schon noch dabei, aber viele Solo-Projekte eben nebenher.
Ja, ich bin ja eigentlich durch Tusk auf die Band aufmerksam geworden. Das war noch dazwischen, zwischen der Rumors und Mirage. Aber eben vollkommen richtig, die Solo-Karrieren haben dann ein bisschen, dazu geführt, dass dann eben zwischen 82 und 87 dann doch ein bisschen es gedauert hat. Sie haben es auch geschafft, dann in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen zu werden. Und das letzte reguläre Studioalbum war Say You Will aus dem Jahre 2003. Aber 2026 waren sie nochmal so richtig auch in den Charts.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Sie landeten in den Charts nochmal mit Landslide. Das Original ist ja von 1975. Und das hat jetzt noch einmal funktioniert, weil sie bei Stranger Things in der Serie wurde dieser Song einfach nochmal verwendet und deswegen ist er nochmal in den Charts gelandet.
Genau, in der Staffel, also in der letzten Staffel mit Folge 8 war das Ding nochmal zu hören und hat dann in England es auf Platz 20 und in den USA auf Platz 41 geschafft. Ja, also von daher
ziemlich gut.
Ja. Ja. Aber gut, Stranger Things hat ja dann durchaus insgesamt dem ein oder anderen schon kataloglastigeren Titel zu dem ein oder anderen Charterfolg verholfen.
Kann man so sagen. Soll ich mal weitermachen?
Ja, ich würde mich freuen. Oh. Ja, jetzt müssten wir Thilo nochmal dabei haben.
Ja, genau.
Ach, wobei, heute. Das ist nicht in den Hansa-Studios entstanden.
Ja, da hast du recht.
Ja. Aber gut, wir haben jetzt, glaube ich, schon sehr viele Hinweise gegeben und ich glaube, das weiß jeder.
Das hat jeder erkannt, oder?
Ja. Achtung, wie wir den Namen aussprechen, also ich zumindest.
Depeche Mode. Ja. Strange Love war das jetzt, auch im Frühjahr 87 rausgekommen. Und das war dann eben schon aus dem nächsten Album, Music for the Masses, die erste Single hat. Okay. Natürlich in Deutschland, wie zu erwarten war, gut funktioniert mit Platz 2, in der Schweiz auch Platz 3, in Österreich nur 29, ja, komisch, in England in ihrer Heimat Platz 16 und in den USA Platz 50.
Ja, du hast gerade Platz 2 in Deutschland gesagt, da hat eine Dame was dagegen gehabt,
nämlich
die gute Madonna, die mit La Isla Bonita irgendwie da auf Platz 1 sich
breit gemacht hat,
ja, richtig. Insgesamt, wir haben es ja schon gesagt, also das ist ein Album, das Produktionsteam technisch ein bisschen Veränderungen mit sich gebracht hatte. Der gute Daniel Miller hatte sich eben auch aufgrund von Spannungen im Black Celebration oder bei der Black Celebration Produktion so ein bisschen zurückgenommen. Vielleicht liegt es daran, ich erinnere mich, dass Thilo ja erzählt hat, dass wenn er am Synklavier stand und seine Bauarbeiter Ritze, wie ich zitiere nur, dass sie da mit den Erdnüssen ihn vielleicht zu oft getroffen haben und dass er dann immer keinen Bock mehr hatte. Auf jeden Fall ist es so, dass die Produktion dann der David Bascombe, der zuvor auch schon mit Tears for Fears, Big Chair, gearbeitet hat und vor allem der Alan Wilder eigentlich bei der Produktion federführend waren. Es war auch so, dass ein Teil der Songs im Homestudio von Alan Wilder schon aufgenommen worden sind und der Rest wurde dann eigentlich in Paris aufgenommen. Also nochmal eine doch räumliche andere Variante, da mussten sie oder konnten sie nicht mehr an die Mauer, da konnten
sie Ja, bisschen Tapetenwechsel, also klar, das ist einfach inspirierend für jede Band, denke ich mal. Und dann haben sie halt mal gesagt, okay, dann nehmen wir doch mal Paris mit dazu. Da ist auch die B-Seite entstanden, ja, die von der Single, ja, Pimp. Und ja, das war so ein Studio, wo wirklich ganz viele alte Instrumente von Orchestern, Bass und Pauken auch noch standen. Also da konnte man ein bisschen in die Vollen gehen und auch anderes Instrumentarium benutzen gewissermaßen. Und der Basscomp-Mix von dem Ganzen, der gefiel der Band und kam dann auch aufs Album entsprechend drauf.
Ja. Der Name, also es gibt ja insgesamt zwei, ich nenne es jetzt mal zwei B-Seiten. Es gibt einmal die Pimpf und dann auch noch die Agent Orange. Pimpf ist ja auch eher ein, ich sag jetzt mal, nicht so typischer Begriff, beziehungsweise wenn, dann kennt man ihn eher so an als Anspielung auf die Rekruten des damaligen Jungvolkes, also Hitler. Jugend von so 10 bis 14 Jahren, die man auch gerne als Pimpfe bezeichnet hat. Und die zweite B-Seite, die auf der Maxi drauf war, die eben die Agent Orange, die hatte auch, also Agent Orange ist auch jetzt nicht so ein normaler Name, sondern auch spezieller.
Das bezieht sich auf so ein chemisches Entlaubungsmittel, das die USA im Vietnamkrieg eingesetzt haben, damit sie Durchblick hatten im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist wirklich ein ganz hochgiftiges Zeug gewesen, hat dann zu Krebserkrankungen und irgendwelchen körperlichen Fehlbildungen geführt bei den Neugeborenen. Also überhaupt nicht schön, auch wenn es jetzt erstmal so harmlos eigentlich klingt, gell, mit Agent Orange.
Genau, da dachte man vielleicht, das ist irgendwie ein Geheimagent, aber nein, das ist was anderes. Der Mix, der eigentlich für die Single war der Band aber dann ein bisschen zu poppig und überladen, deshalb gab es für das Album nochmal einen reduzierten Mix. Und es gab dann später auch nochmal von dem guten, oder von Bomb the Bass, beziehungsweise As Known As Tis Simon, dann noch den Strangelove 88er Remix für die USA.
Ja.
Und der gute Mann wurde ja dann später auch noch dann der Produzent für Ultra 97.
Genau.
Und das war dann auch das erste Album ja ohne dem guten Alan. Ich meine das wirklich mit gut, weil ich glaube, Alan Wilder hat der Band wirklich sehr, sehr viel Gutes getan. Und weil wir ja gerade gesagt haben, es gab zwei Mixe, es gab entsprechend auch zwei Videos.
Ja.
Das eine eher schwarz-weiß, das andere bunt.
Ja, das Schwarz-Weiße passt irgendwie ganz gut. Wurde von Anton Corbijn eben aufgenommen. Der liebte ja diese Sachen auch, also auch Fotografieren gerne mal in Schwarz-Weiß. Da wird auch viel mit der Super-8-Kamera in Paris einfach aufgenommen. Die andere Version, die war dann deutlich bunter, farbenfroher, könnte man sagen, ja.
Genau, das war von dem Martin Atkins gemacht und das wurde in London entsprechend gedreht. Und die Band sagt es auch, oder beziehungsweise hat es immer wieder gestated, dass der Song zusammen mit dem Album eigentlich so der Wegbereiter war für den auch gesuchten Erfolg in den USA. Und ja, dann lass uns doch mal, wir haben über das Album auch schon mal gesprochen, weil wir hatten, jetzt muss ich mir nochmal wirklich fast nochmal hier nachgucken, wir hatten nämlich schon zu Never Let Me Down in Folge 8 gesprochen, wir hatten aber auch schon Blasphemous Rumors, wir hatten auch schon Love in Itself, Shake the Disease und natürlich unser Special zu Deepish Mode. Also man könnte
einiges
fast behaupten, habe ich jetzt wieder falsch ausgesprochen, habe ich jetzt
Depeche,
Entschuldigung. Also ich bin wirklich Fan, aber ich kann es halt vielleicht einfach nicht aussprechen. Tut mir leid, das meine ich wirklich nicht böse. Also wir wollen nochmal kurz über das Album sprechen. Music for the Masses, sechstes Studioalbum. Eben in Paris und aber auch in London aufgenommen. Und es war in Richtung Technik auch wegweisend, zumindest für die Band.
Ja. Das war die Triple D, die komplette digitale Technik, die da verwendet wurde. Und wurde dann ja später totaler Standard auch, ja. Aber da hat die Band dann mal gezeigt, dass sie auch mit den neuesten technischen Entwicklungen gerne dabei ist.
Ja. Insgesamt war das Album ja ein bisschen optimistischer. Also es hatte immer noch einen dunklen Grundton. Und man kann natürlich jetzt auch wieder diskutieren, heißt Masses eigentlich Menschenmasse oder sind es dann doch wieder die Messen, um dann wieder den Bezug zu Black Celebration zu kriegen. Kann man, glaube ich, frei interpretieren. Neben der schon gerade zitierten Never Let Me Down Again gab es auch noch die Behind the Wheel, wo ich persönlich hier die Route 66, das Bobby Song-Cover. Sehr, sehr gut finde und Little 15.
Ja.
Und im Gegensatz zu Black Celebration hat der gute Martin sich ein bisschen zurückgehalten, ja, was seine Vocal-Leistung
betraf. Der hat das Mikro etwas seltener in die Hand genommen diesmal, nur bei den Songs The Things You Said and I Want You Now. Also mal ein bisschen zurückgehalten, aber ist schon in Ordnung. Dafür war er Vollgas dabei bei der großen Tour. Das war ja dann auch ein bisschen die erste Stadiontour einer sehr elektronisch grundierten Band, könnte man sagen. Dass die dann auch, weil ansonsten hat man ja früher auch immer so gesagt, ja, Stadionrock, das können nur wirklich Gitarrenbands machen. Aber auch Depeche Mode hat die Stadien gefüllt und das hat mit der Music for the Masses Tour besonders gut funktioniert.
Ja, es gab ja dann auch das 101. Konzert im Rose Bowl Stadium, wo ich damals sogar extra hingefahren, nicht jetzt extra, aber weil ich in der Nähe war, hingefahren bin vor 60.000 Zuschauern. Also das ist wirklich Stadion Elektro-Rock.
Ja.
Und weil wir gerade kurz zumindest über die Little 15 gesprochen haben, da sind auch noch auf der B-Seite nächstes Mal wieder zwei Instrumentalsongs dabei, die alle von Alan Wilder gespielt worden sind. Einmal nämlich Stania, schwedisch für Stern, und was sehr schön ist, hier von Ludwig van B.
Ja.
Moonlight Sonata Nummer 14. Und das Gerücht sagt, dass der gute Martin einfach mal auf den Aufnahmeknopf gedrückt hat, als Alan das gespielt hat. Und das ist dann wohl aufgenommen worden. Also finde ich, also er hat es auch sehr fehlerfrei gespielt. Also von daher alles gut gemacht. Und ich glaube, weil wir gerade schon gesagt haben, wir haben es schon so viel über die Band, müssen wir jetzt, glaube ich.
Ihr wisst eigentlich schon alles, oder?
Ja, ich denke mal, es kann passieren, dass Depeche Mode auch nochmal, ich habe gar nicht mitgezählt, aber dass Depeche Mode nochmal dabei ist. Bis dahin lerne ich dann den Namen wirklich auswendig, dass ich das richtig mit E und nicht I sage.
Dann schauen wir mal, ob wir die nächste Band gut aussprechen können.
Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass der Titelsong nicht auf uns zutrifft und wir gefährlich gesucht werden, ob lebend oder tot.
Ich hoffe auch nicht. Wanted Dead or Alive von Bon Jovi haben wir da jetzt angespielt. Ja. Auch im März 87 rausgekommen, war dann schon die dritte Single-Auskopplung aus dem dritten Studioalbum Slippery When Wet. Hat in den USA besonders gut funktioniert mit Top 10, also Platz 7. England Platz 13, Deutschland Platz 47.
Ja, geschrieben von John Bon Jovi und Richie Sambora. Angeblich im Keller eines Abends in seinem Elternhaus. Und thematisch hat es so ein bisschen das beschrieben, was die Band schon bewegt hat
Zeit. Nämlich das bisschen einsame Rockstar-Leben auf Tour, weil man dann einfach seine Familie nicht dabei hat. Und sie haben einfach auch Phasen gehabt, wo sie bis zu 300 Shows pro Jahr gespielt haben. Und daraus resultierend hat es dann ein bisschen Knatsch daheim gegeben, öfter mal, könnte man sagen. Und das wurde thematisiert. Inspirieren lassen hat sich der John Bon Jovi ein bisschen, aber auch von Bob Seger's Turn the Page. Und das spielte da noch in den Song so ein bisschen mit rein. Also dieses Country-eske, könnte man sagen.
Auch, gell? Es gibt davon auch eine Live-Akustik-Version, die bei den MTV Music Awards 1989 präsentiert wurde. Und das hatte auch sehr weitreichende Konsequenzen, sage ich jetzt mal so.
Ja, das hat dann auch wirklich MTV ein bisschen dazu inspiriert, okay, lass uns doch mal so eine Serie starten. Und daraus folgte dann MTV Unplugged.
Ja.
Das kennen wir ja alle noch ganz gut, dass halt wirklich alles schön in Akustikversionen gespielt wurde.
Kultigen Konzerten auf jeden Fall. Der Song, weil er eben vielleicht auch so hieß und eben so ein bisschen diese Wild West Mentalität, das auch im Cover zu sehen ist, wo die Band als eben auch steckbrieflich gesucht wird. Deshalb war der Song auch bei Filmen wie Harley Davidson Und The Marlboro Man bei Wild Hogs oder auch in Serien wie Sopranos, Vampire Diaries oder Big Bang Theory, wobei das jetzt vielleicht weniger diesen Look hat. Aber ja, ich kann es mir gut vorstellen, dass das zu bestimmten Szenen ganz gut gepasst hat.
Ja.
Du hast es schon erwähnt, das Album, das war das dritte, ist Vorsicht, rutschig, wenn es nass ist.
Genau.
Das kam ja schon 86 raus und ist mit 15 Mal Platin, also nicht nur in den USA auf Platz 1, sondern insgesamt bis heute ihr kommerziell erfolgreichstes Album. Was vielleicht auch daran lag, dass sie einen durchaus begabten, also nicht, dass sie es nicht selber können, aber ein bisschen helfen lassen, schade nicht. Und der konnte auch was, ne?
Ja.
Der da mitgeschrieben hat.
Ja, ja, als Songwriter haben sie an Bord geholt den Desmond Child. Der hat beispielsweise 1979 für Kiss I Was Made for Loving You auch geschrieben. Ja. Und der hat an You Give Love a Bad Name und an Living on a Prayer, also zwei richtig großen Hits, ordentlichen Beitrag gehabt.
Ja. Ursprünglich, weil wir ja gerade gesagt haben, die Single hieß Wanted Dead or Alive, soll das Album auch so heißen, nachdem sie zwischenzeitig ja auch sogar mal Guns N' Roses in Erwägung gezogen haben. Obwohl ja das auch durchaus eine gewisse Besetzung hatte.
Ja.
Wahrscheinlich haben sie gedacht, wir wollen jetzt nicht Werbung für was anderes machen. Und dann waren sie, ich sag mal, Gott sei Dank in einem Nachtclub in Vancouver, was auch immer sie da gemacht haben. Und da kam die Inspiration.
Da haben sie sich gesagt, okay, das könnte doch ein Albumtitel sein, weil sie haben eine Dame gesehen, die auf der Bühne so eine Art Duschshow vorgeführt
das
hat.
Halt so in so
und dabei ist ihr T-Shirt ein bisschen nass geworden, kann man sagen. Und der Boden erst recht. Und dann kam raus, okay, komm. Slippery When Wet ist dann doch ein ganz guter Name. Und das war dann auch ganz lustig mit dem nassen T-Shirt. Also sie haben ja dann das passende Cover da, steht dann also so ein bisschen verwischt eben Slippery When Wet drauf. Aber sie haben auch auf so einer Mülltüte ist das dann praktisch drauf. Und sie haben aber auch eine Variante mit dieser Dame, in Anführungsstrichen, mit dem Wet T-Shirt Contest gemacht. Aber das kam erstmal nur in Japan raus. Und du hast dann entdeckt, dass es in Frankreich auch noch.
Eine Version entdeckt, wo es auch in Frankreich war. Aber vielleicht außer den Japanern und den Franzosen das dann zu provokant oder das Label hat sich dann da durchgesetzt.
Ja.
Weil wir Bon Jovi ja in dem Sinne noch gar nicht groß hatten, sollten wir vielleicht über die Band schon mal ein bisschen sprechen. Die haben sich eigentlich 83 in Anführungszeichen erst gegründet, was deshalb ein bisschen interessant ist, weil, also zumindest in der Besetzung, ne, mit John Bon Jovi, dem David Bryan, Richie Sambora, Alec John Such und Tico Torres, hatten aber mit, ich sage jetzt mal, Session-Musikern schon, also der John Bon Jovi hatte schon mit Session-Musikern die Runaway aufgenommen, 82, und war in Deutschland sogar höher platziert mit 23 als in den USA.
Gell? Ja.
Und dann aber, als dann hier eben die Band dann wirklich komplett war, gab es das erste Album 84 mit ihrem Namen. Und das hat dann dazu geführt, dass sie mit schönen, großen Bands auf verschiedenen Tourneen waren.
Ja, du sagst es. Also beispielsweise für ihre Nordamerika-Tour haben sie die Scorpions, waren sie mit den Scorpions eben unterwegs und ansonsten in Europa mit Kiss, also wirklich bekannte Namen.
Ja. Das zweite Album, das ich nenne es jetzt ganz normal 7800 Fahrenheit. Was ist denn das in Grad Celsius? Ja,
ist egal,
es ist warm, würde ich jetzt mal zumindest behalten. Das war jetzt nicht ganz so erfolgreich, wie der internationale Durchbruch kam dann in der Tat, was heißt erst, immerhin dann mit Slippery When Wet, über das wir ja gerade gesprochen haben. 88 kam dann, das heißt, da waren sie relativ fleißig, New Jersey, weil die Band ja auch im Grunde aus New Jersey kommt, also ein bisschen Hommage an die Heimat. War dann aber ein bisschen, ich sag Scheidepunkt, aber war ein bisschen anstrengender dann, was dann das passierte.
Ne? Ja, die waren wieder total auf ausgedehnten Tourneen, also da hat dann der Song plötzlich wieder wahnsinnig gut gepasst und mit dem Manager kam es zu Spannungen und auch bandintern war da so ein bisschen Stress einfach und das war auch der Punkt, wo dann John Bon Jovi gesagt hat, ich versuche auch mal ein paar Sachen auf Solo-Pfaden und da hat er dann eben beispielsweise Blaze of Glory rausgebracht.
Ja, das heißt, es waren dann eben so die Anfang der 90er Jahre eben Soloprojekte grundsätzlich schon am Start, aber sie haben sich dann wieder versöhnt, Gott sei Dank, und es gab dann das fünfte Album Keep the Faith mit, ich kann mich noch erinnern, ich habe mal mit jemandem damals gesprochen, als dann der neue Look zu sehen war, wo John Bon Jovi mit, ja, in Anführungszeichen kurzen Haaren, also immer noch eigentlich lang für unsere Verhältnisse, aber für seine dann doch anders. Und es, ich fand auch, der sah sehr frisch aus.
Ja, ne? Also
von daher hat ihm der Haarschneider, hätte ich jetzt gesagt, definitiv einen guten Look verpasst und war auch ein großes Album letztendlich. Und dann ging es 95 weiter mit These Days. Und 97 kam es dann das zweite Soloalbum von John Bon Jovi. Und auch der Richie hat dann nochmal ein bisschen sich solo vergnügt.
Es ist schon in Ordnung. Also zwischendurch darf man das mal machen. Das kommt bei den besten Bands vor.
Ja, sagen wir mal so. Alles gut. Wenn man es offen lebt, ist das alles okay.
Ja.
2017 sind sie dann in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Und 2024 angeblich das beste Album seit 20 Jahren.
Hat John Bon Jovi selber gesagt.
Hat er gesagt. Ja, ja. War jetzt, ja, sagen wir so, ich glaube, die Band hat trotzdem ihre Fans und da muss man jetzt auch nicht, glaube ich, denken, sie sind jetzt so arm, dass sie da jetzt keinen Euro mehr verdienen. Ja, es war aber dann okay. Allerdings 2006 gab es eben dann nochmal eine Tour. Wobei, davor,
600,
was habe ich gesagt?
2006, das ist lang her.
2006, ja. Plus 20.
Genau. Die gibt es, ja. Diese. Thorsten ist schon in der Vergangenheit.
Ich blieb nur in der Vergangenheit. So machen wir das hier. Aber so, jetzt rechne ich nochmal richtig. 2026, wir sind ja Gott sei Dank noch am Anfang. Und das Positive ist, da ist geplant, dass sie dann auch nochmal so richtig, gerade in New York City, also wer da ist, könnte sie öfter sehen.
Genau, 9-mal treten sie dort auf. Die Stimmband-OP bei John Bon Jovi ist gut verlaufen und er traut sich das jetzt wieder zu. Aber sie haben gesagt, okay, wir machen jetzt nur einen Ort und dort lieber mehrere Konzerte, so ähnlich wie Adele in München 2024. Also das gibt es inzwischen echt immer öfter, dass die Bands sich so ein bisschen auf einen Ort fokussieren und ihre Fans dorthin bitten, gewissermaßen. Ja.
Oh gut, ist jetzt halt nicht um die Ecke, aber gut.
Ja.
Insgesamt, oder was heißt insgesamt, der John Bon Jovi, der hat so ein bisschen europäische Wurzeln.
Ja, sein Vater kam aus Sizilien und der Name Bon Jovi, das ist eigentlich in Italienisch auch Bon Jovi zusammengeschrieben mit G-I statt dem J in der Mitte. Und daran erkennt man auch die italienische Herkunft. Ja, der war dann auch erstmal ganz arg verliebt und hat dann 1989 auch geheiratet, hatte seine Highschool-Liebe, die Dorothea Rose Hurley, in Las Vegas geheiratet. Die beiden haben 4 Kinder zusammen, also schönes
Family-Life. Ich finde das toll, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass gerade so durch Touren so Beziehungen durchaus Stress erleiden können und seit 89 mit seiner Jugendliebe verheiratet zu sein, finde ich sehr löblich. Wir hatten übrigens nochmal so kleiner Insider und vielleicht hört ihr auch nochmal in Folge 5 rein, weil da haben wir nämlich den guten John auch schon mal erwähnt, da war er noch nicht ganz so berühmt. Nee. Da hat er noch Kaffee kochen und die Küche putzen müssen, nämlich in einem Aufnahmestudio, in dem unter anderem David Bowie und Queen Under Pressure aufgenommen haben.
Ja, also jeder fängt mal klein an,
das ist schon okay. Aber er hat's geschafft. Wir haben jetzt Bon Jovi, Dead or Alive auch geschafft, ohne dass ich jetzt sage, Gott sei Dank, sondern ist eine tolle Nummer. Aber ich bin gespannt, was du mir und euch jetzt als nächstes kredenzt.
Ja.
Das hatten wir doch schon mal.
Ja, irgendwie schon, oder?
Ja, da haben wir in der Box gelebt mit Living in a Box. Ich würde auch sagen, du darfst jetzt gleich spulen.
Genau,
die 2 Sekunden überbrücke ich mit, dass wir das in der Folge 23 Teil 1 schon mal hatten. Also sprich eigentlich die erste Single der Band und auch gleich die erfolgreichste von Living in a Box. Wir hatten im Rückblick leider auch schon verkünden müssen, dass im November der gute Richard Derbyshire leider mit 65 Jahren schon verstorben ist. Ein Grund mehr, nochmal den Song vielleicht zu hören und einfach nochmal an die guten Zeiten aus dem Jahr 1987 zu denken.
Ja.
Mit Living in a Box. Und jetzt
machen wir gleich weiter, oder?
Hast du wieder gespult?
Ja, hab ich.
Ja. Ja, dann drück drauf. Na, was für ein Einstieg, ey. So richtig auf die Eins.
Ja, voll.
Sensationell. Okay. Und es ist auch eine für mich mega geniale Nummer.
Ja, ich habe das schon gemerkt, du bist ein richtiger Fan gewesen. Ja,
die von Single davon Band, sogar.
Ja, also nicht schlecht. Damit auch die Unwissenden, vielleicht gibt es ein paar, die das nicht sofort erkannt haben.
Kann ich mir nicht
vorstellen. Es handelt sich um Kissing the Pink mit Never Too Late to Love You.
Da sieht man mir, ich bin so der heillose Optimist.
Ja, ne?
Ich denke immer ans Positive.
Stimmt.
Es kann doch immer alles ist rosig und sonst was. Ja, die Single kam im Oktober 86 in Europa raus, in den USA erst dann im Januar 87. Das war insgesamt die zweite Single. Ja, charttechnisch war das so, sie war in den Charts, aber jetzt nicht unbedingt ganz großartig. In UK war sie auf 87 und es war dann auch sogar leider die letzte Single von Kissing the Pink in UK. Was mich deshalb so ein bisschen wundert, weil eigentlich sind sie gerade mit dem Album und auch mit dem Song eigentlich deutlich kommerzieller geworden, als sie davor waren. Deshalb habe ich es nicht so ganz verstanden, warum das dann eigentlich eher den Schritt zurück gemacht hat. Aber ja, ist es so. Aber es gibt den Song, es gibt auch das Album.
Certain Things Are Likely. Das ist im Oktober 86 rausgekommen, war schon das dritte Studioalbum der Band und hat ein paar ganz coole Singles gehabt. One Step, das war lustigerweise in Italien auf Platz 3.
Ja.
Also das hat richtig gut funktioniert. Ansonsten noch Never Too Late und die Titelsingle Certain Things Are Likely.
Genau, und die war wiederum in den USA Dance Charts auf Platz 1.
Ja.
Also nicht ganz so schlecht.
Mhm. Ne?
Also ein bisschen Charts ging dann doch. Produziert wurde das Ganze, also das Album Certain Things Are Likely von Peter Walsh. Den kennt man von Heaven 17, Penthouse and Pavement, 81 war das. Bei den Simple Minds hat er hier beim New Gold Dream mitgemacht.
Mhm.
Und was ich sehr geil finde, Silent Running, auch eine Band, die außer mir wahrscheinlich wieder keiner kennt. Saga und Alphaville, also das heißt schon coole Geschichten. Und das Album selber, weil es noch mal ein bisschen kommerzieller klingen sollte, wurde von Phil Harding, den wir auch im Rahmen von Depeche Mode
schon
mal zitiert
haben. Bei A Question of Time ist er uns schon mal untergekommen, weil er da den Single-Remix beigesteuert hat.
Ja.
Das Album insgesamt fand ich ganz interessant. Wir haben das so ein bisschen recherchiert, dass die Fans das irgendwie nicht so positiv wahrgenommen haben. Also es hieß dann, das wäre das schwächste Album von den bisherigen dreien. Ja, das kann man jetzt so und so sehen. Also bei All Music war dann die Kritik auch dazu nochmal. Ja, und sie haben recht damit. Klingt, als hätte die Band sich sehr bemüht, einen Hit zu produzieren. Ja,
ich ignoriere das. Wenn die Nummer gut ist, ist mir das wurscht, ob sie es probiert oder ob das einfach so kam. Spannend finde ich auch noch, dass zwei Musiker dabei waren. Einmal an der Additional Guitar, nämlich der gute Matt Aitken von Stock Aitken Waterman. Und auch als Additional Bass Player der Derek Forbes, der damals bei den Simple Minds war. Also von daher nochmal ein paar interessante Namen. Interessant vielleicht auch die Gründung der Band 1980 in London, eigentlich so als New Wave Band. Und die haben sich dann vom progressiven New Wave hin zu experimentellen Synthpop bis hin zum Dance Soul Sound entwickelt. Und sie kam aber eher aus so einem, so, ich will nicht sagen elitären,
ich
sage jetzt mal, doch das eher gediegeneren Umfeld.
Du sagst es, das war das Royal College of Music in Kensington, also eine ganz renommierte Musikhochschule. Da waren sie alle zugange und haben lustigerweise, also die Gründungsmitglieder auf jeden Fall, gemeinsam in meinem Haus auch gelebt und praktisch aus dieser WG. Das war natürlich eine besonders kreative Atmosphäre, könnte man sagen. Ja.
Sie waren auch relativ, was den Namen ja betraf, Kissing the Pink, gibt es auch, ich sag mal, zwei Interpretationsmöglichkeiten. Die eine ist in Richtung Billardspiel, Ne? Also ja. Weil sie haben das wohl angeblich mal in einer Sportsendung über Billard gesehen, wo man das sanfte Anstoßen einer weich gespielten Kugel an eine andere
Kissing, an die Pinke wahrscheinlich.
Kissing ja. the Pink nennen kann.
Ja.
Man kann den Begriff aber auch, ich weiß nicht, je nachdem, ja. wann ihr die Sendung hört, ab ja. 22 Uhr kann man auch doppeldeutig sehen, weil es
stimmt.
Gibt man noch könnte, andere Möglichkeiten.
Man könnte was anderes, rosafarbenes Küssen, da geht es tatsächlich um den Kunilingus-Oralverkehr. Das wird dafür das, auch verwendet, sagen wir mal so.
Lassen wir jetzt mal der Fantasie des Hörers über, ja. ja, Punkt. Die erste Single, das war Don't Hide in the Shadows. Die wurde produziert von einem auch nicht ganz Unbekannten, nämlich dem Martin Hannett, weil der war ja in Richtung ja, Factory-Label sehr verbunden. Und am Factory-Label gab es ja vor allem eine Band, die man ja. durchaus, oder mehrere Bands, aber
ja, ja,
fangen wir mit der ersten an. Ne?
Joy Division, damit verbindet man die mit dem Label auch besonders. Also da, die haben ja ihr Unknown Pleasures Album 79 auch dort produziert.
Ja, das war er, ne, der an Unknown genau. Pleasures mitgemacht hat.
Genau.
Hat
genau.
aber irgendwie dann die erste Single nicht so funktioniert. Also haben wir es mit dem Colin Thurston probiert, der Duran Duran, Human League und so weiter gemacht hat. Und es war aber immer das Problem bei ihnen, dass sie ja so irgendwie zu experimentell ausgerichtet waren und deshalb zwar durchaus immer mal wieder, zum Beispiel mit The Last Film in den Charts waren und auch mit einem Album dann irgendwie. In Deutschland gab es übrigens ja auch die Single Big Man Restless, die in den Clubs wohl, nicht nur wohl, gut funktioniert hat.
Ja, ja.
Und ja, dann gab es 84 das Album What Noise und dann haben sie sich, und da kommen wir eben dann zu unserem Certain Things Are Likely, dann dem Druck der Plattenfirma so ein bisschen ja. gebeugt.
Ja, sie wurden insgesamt einfach viel kommerzieller und haben den etwas schlüpfrigen Namen Kissing the Pink abgekürzt in KTP, was dann auch für den US-Markt verträglich war.
Ja, genau, denn da ist ja alles, wir erinnern uns noch an Depeche Mode Stripped, ja, irgendwie ein bisschen gefährlich, aber ja. lassen wir das mal außen vor. Nach dem Album, nach Certain Things Are Likely, gab es dann erstmal ja Pause, 7 Jahre. Mhm. Plattenfirma hat sie so ein bisschen gedroppt, wie es ja dann heute heißt. Sie haben zwar immer wieder versucht, was zu veröffentlichen. Es gab dann auch nochmal so eine Single, Stand Up, Get Down, war aber nicht in den Charts und erst 93 war dann irgendwie dann das vierte Album,
ja.
was aber auch musikalisch so, ja, psychedelic Dance-Pop war, schwierig. Und dann ging es erst 2015 weiter mit Digital People und dann Fat Home über Bandcamp haben sie das veröffentlicht. Und jetzt, letztes Jahr, gab es dann nochmal so ein letztes Lichtzeichen,
ja.
Everything's for Sale, das ist vielleicht auch der Name schon begriffen. Aber sagen wir mal so, sie haben ja mit durchaus ein paar einzelnen Bandleader, haben ja mit verschiedenen
ja.
Collabs durchaus ja, auch Namen.
Absolut, nämlich mit beispielsweise mit der Candy Dulfer 2003, mit Kim Wilde, Heart Over Mind, das war ja auch immerhin in den Top 40, mit Leslie Clio, also irgendwelche Musikerkooperationen gab es auf jeden Fall immer wieder.
Also von daher, hört euch doch nochmal an und bildet euch selber eine Meinung, was Kissing the Pink als Name bedeuten könnte.
Gut, ich mach weiter, oder?
Das war ein schönes Schlusswort.
Ja.
Oh. Ja.
Unser Song. Weil wir beide bei dem Konzert waren, wo er gespielt
wurde. Ja, ja, keine Sorge. Also alles harmlos.
Ja. Na gut, ich glaube, also, alle haben ihn erkannt, oder?
Da haben wir dann aber gelöst. In dem Fall war dann unsere Variante with you.
Ja, und nicht ja, ja,
with
genau.
Or without you.
Ja.
Wir haben keinen Zweifel.
Nein,
dagelassen.
Ganz sicher. U2, ihr habt es sicher alle erkannt. Ja, einer ihrer allergrößten Hits. Und es war auch die erste Nummer 1 in den USA, dass sie es dort auch mal geschafft haben und für 3 Wochen auf dieser Spitzenposition geblieben sind. In Deutschland hat es immerhin für Platz 7 gereicht, in England für Platz 4, Irland natürlich Nummer 1. Kanada ebenso. Ja, das Rolling Stone Magazine hat gesagt, okay, die müssen in die besten Songs aller Zeiten, Top 500, da haben sie immerhin Platz 131 damit geschafft.
Ja, das ist, glaube ich, ja auch so ein bisschen relativ, aber sie sind drin und das ist entscheidend. Und du hast gesagt, es war der erste Nummer 1 Hit in den USA für U2 und es ist auch der erste Song gewesen, der über 1 Milliarde Streams im März, also mehr oder weniger vor 2 Jahren, haben sie die Milliardengrenze überschritten und inzwischen stehen sie sogar zumindest bei Spotify alleine bei 1,4 Milliarden Streams. Ja. Also da geht was weiter, um sozusagen.
Ja.
Entstanden ist das Ganze, oder zumindest die ersten Demos sind sogar schon 85 entstanden und haben dann aber insgesamt ja sehr lange, das erinnert mich so ein bisschen an, ich muss jetzt schon wieder Depeche Mode Stripped habe ich gerade im Kopf, weil da war es ja auch so, dass die sehr, sehr lange drum rumgebastelt haben.
Das ist halt so, gut Ding will Weile haben
aber
manchmal.
Ich finde auch bei diesem Song hat sich's einfach megamäßig gelohnt und The Edge hat auch instrumenttechnisch ein bisschen in die Trickkiste gegriffen.
Der hat dann sogenanntes Infinite Guitar Playing genutzt, so einer Sustain-Gitarre. Damit hat er so ein bisschen diese charakteristischen langgezogenen und schwebenden Töne erzeugen können. Ja.
Ja. Produziert, das waren jetzt keine Neulinge für U2, weil bei Unforgettable Fire waren die beiden auch schon dabei, Brian Eno und Daniel Lanois. Und das hat in Dublin stattgefunden, die Produktion. Und weil davor ja auch der gute Steve Lillywhite, also immer so den Weg für U2 ja durchaus geebnet hat, war der bei dem Song auch sogar beim Mixing ein bisschen beteiligt. Mhm. Und wie es berichtet wird, war das ein bisschen anstrengend, denn es gab wohl viele Diskussionen mit dem guten Daniel und dem Brian, weil alle so ein bisschen unterschiedliche Soundvorstellungen haben, aber es klingt so, als hätten sie
irgendwann haben sie sich geeinigt, oder?
Einen guten Kompromiss gefunden.
Ja, finde ich auch.
Und der Song oder der Titel, ne? With or Without You, ich sag mal so, wahrscheinlich ein bisschen sagte er schon, über was es stehen könnte, aber kann man vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen.
Eine zerrissene Liebesbeziehung natürlich. Da geht es dann darum, entweder mit oder ohne die Person, wie man da wirklich leben kann. So ein gewisser, schwer aufzulösender innerer Konflikt wird beschrieben. Und Bono bekannte dann auch selber, dass er der Song so ein bisschen die eigene Zerrissenheit bei ihm auch wiedergespiegelt hat. Also zwischen der Rolle als Ehemann und Familienvater und dem Leben als tourender Rockstar. Da sind wir wieder fast wie bei Bon Jovi.
Wollte ganz sagen,
also ganz interessant. Das Thema, das taucht wirklich immer wieder auf.
Der eine hat es ein bisschen anders zitiert, ne? Also.
Ja. Und Bono hat dann noch ein anderes Zitat in dem Interview mal erzählt, dass das Lied auch davon beeinflusst wäre, dass er zu viel oder er mit der Family zu viel Roy Orbison gehört hätten.
Würde ich jetzt gerne nochmal von ihm erklärt wissen wollen, was er damit genau aussagen will, aber auf jeden Fall ein interessantes Zitat. Und ich gebe zu, ich kann mich jetzt als wir da das Konzert 87 gesehen haben, hat denn er bei dem Konzert, also ich weiß, dass er bei mir Michael Mittermeier auf die Bühne geholt hat, aber hat er bei dem Song auch eine Frau auf die Bühne geholt?
Ich habe eine Frau in Erinnerung. Wir waren ja möglicherweise an den zwei unterschiedlichen Tagen da.
Ich weiß nicht, ich kann mich nur an Michael...
Also aber Michael Mittermeier, richtig, genau. Das war ja legendär.
Den kann ich mich erinnern.
Ja. Vielleicht hatte der Michi eine Perücke auf, wer weiß.
Er war zweimal auf der Bühne, meinst du? Keine Ahnung, müssen wir ihn auch mal fragen.
Nicht.
Na, aber auf jeden Fall, das war der Punkt. Ne? Bei dem Song hat er gerne...
Eine Frau aus dem Publikum raufgeholt, ja. Das war wirklich so ein Standard bei den Konzerten dann eigentlich schon gewesen, ja.
Das Video war eigentlich, ist schwarz-weiß und hat eigentlich auch so ein bisschen die Dynamik des Songs sehr schön eingefangen. Ja. Und weil wir vorhin, beziehungsweise kommen gleich nochmal drauf, wenn wir über das Cover sprechen, das von dem guten Anton Corbijn gemacht wurde, das Video selber...
Ja, das hätte auch zu ihm gepasst,
finde ich. Hat er aber nicht gemacht.
Nee, das haben wir wirklich so ein Regie-Duo, Myard Evans und Matt Mathurin, die haben das gemacht. Und hat aber gut funktioniert, weil es wurde bei den MTV Video Music Awards 1987 in gleich 7 Kategorien nominiert. Gewonnen hat es letztendlich nur in Anführungsstrichen den Viewer's Choice Award.
Ich finde den jetzt nicht so falsch.
Ja, ist nicht falsch.
Das ist ja eigentlich so die Publikumswerbung mehr oder weniger.
Ja, super.
Ja, Joshua Tree, das Album, das am 9. März 87 rauskam und ja, bis auf in der Heimat eigentlich überall,
ja, auf überall Platz 1 ja.
war.
Irland hat sich verweigert. Dort ist es nur auf Platz 2 gekommen. Man vielleicht, glaubt es, glaube ich.
War da gerade ein anderes Album von Ihnen auf Platz 1 schon. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ne, BBC hat das Album auf jeden Fall zu einer oder zu der besten Platte der 80er Jahre gekürt. Es ist auch einfach ja, genial von, ich sag mal, der ersten bis zur letzten Nummer. Und wenn man nochmal so ein bisschen tiefer schaut, es hat ja auch eine, ja, eine spezielle Widmung. Ja. Das Album, das ich von der Geste sehr groß finde von Bono.
Total, ja. Er war sehr eng mit seinem Assistenten und auch Roadie, mit dem Greg Carroll befreundet. Und der ist 1986 im Alter von gerade mal 26 Jahren beim Motorradunfall in Dublin eben gestorben. Und das, was noch dazu kommt, Bono hatte ihn beauftragt, etwas zu holen mit dem Motorrad. Und dabei ist er leider umgekommen. Und Das hat ihn zutiefst getroffen und deswegen hat er den Song oder auch eigentlich das ganze Album dem Greg Carroll gewidmet.
Ja, aber finde ich sehr ehrenvoll, dass er das gemacht hat.
Ja.
Weitere Singles, es gab dann noch die I Still Haven't Found What I'm Looking For, könnte man fast als Fortsetzung von With or Without You interpretieren.
Ja, ja.
Das haben sie in Las Vegas gedreht. Dann gab es die Where the Streets Have No Name, wo sie so ein bisschen die Beatles auf dem Dach kopiert haben. Und dann war es ein bisschen nicht kompliziert, aber dann gab es noch eine vierte Single, zumindest gab es noch in Nordamerika, In God's Country, für mich auch eine großartige Nummer, gerade das Gitarrensolo. Und in Australien, Neuseeland wurde One Tree Hill ausgekoppelt und das hatte auch nochmal einen Bezug auf den Greg Carroll gehabt, ne?
Ja, der stammte nämlich aus Neuseeland, war ein Maori, also ein wirklich dort eingeborener gewissermaßen. Und der hat ihnen 1984 diesen One Tree Hill einmal gezeigt in Neuseeland. Und das hat die Band ganz toll gefunden, also weil das wirklich ein berühmter Aussichtspunkt, ein ikonisches Naturschauspiel eben dort ist. Und das hat dann zu dem Song auch bewegt.
Ja. Weil wir gerade schon darüber gesprochen hatten, das Video ist nicht von ihm, aber die Fotografien, also das Albumcover ist eben von Anton Corbijn. Und ich bin da ehrlich gesagt immer im Trugschluss aufgesessen, weil ich war irgendwann mal im Jurassic Park, hätte ich jetzt mal gesagt. Na, da war ich noch nicht. So alt bin ich dann doch noch nicht. Nein, im Joshua Tree National Park dabei bei Palm Springs. Aber das Video, also wenn man denkt, da sind die Dinger, ne? Also
eben,
der heißt ja auch noch so.
Diese Bäume, die gibt's nur dort.
Muss halt aufgenommen sein. Da hat der kleine Thorsten auch gedacht, ja. Aber das war falsch, denn das ist woanders aufgenommen worden.
Ja. In der Tat, es war im Death Valley Nationalpark am Zabriskie Point, wo es ja auch einen Film gibt, der genauso heißt. Also auch ein ganz berühmter Aussichtspunkt in der Wüste von Kalifornien. Da haben sie das Ganze geschossen.
Muss ich also nochmal rüber. Naja, egal. über die Band hatten wir sogar schon mal gesprochen.
Ja.
Einmal sogar in der ersten Folge. Da hatten wir allerdings da hatten wir 4th of July, eher so eine Instrumentalnummer am Ende. Und aber auch über The Unforgettable Fire, den Titelsong des Albums gesprochen. Deshalb glaube ich, sollten wir über die Band vielleicht gar nicht mehr so viel verlieren. Wir könnten vielleicht nochmal darauf hinspringen, was denn dann nach Joshua Tree passiert ist. Da gab es ja so, ich sag mal, auch musikalisch ein bisschen einen Wechsel. Also ich habe mir ein bisschen schwerer getan,
gebe
ich zu.
Ja, ja.
Und das war Rattle and Hum 88, ne?
Ja, das war irgendwie wirklich ein deutlicher Stilwechsel. Hing einerseits auch mit dieser mehrfachen Verwendung zusammen. Es war ja auch ein Dokumentarfilm über U2 und darauf basierend dann ein passendes Album. Haben auch schöne Coverversionen drauf gehabt, also von Beatles Helter Skelter zum Beispiel oder von Bob Dylan All Along the Watchtower. Und mit B.B. King haben sie nochmal was Neues aufgenommen, When Love Comes to Town. Mit ihm waren sie auch anschließend auf Tour. Also, aber es lag mir nicht mehr ganz so. Ich war einfach U2 stärker aus den Anfängen der 80er Jahre gewohnt.
Ging mir genauso. Also für mich, gebe ich auch zu, hatte in der Tat das Joshua Tree Album so den, ich nenne es jetzt mal, Höhepunkt.
Ja.
Weiß ich nicht. Jetzt denke ich gerade wieder an Kissing the Pink. Aber anderes Thema. Du hast aber rausgekriegt, dass es Gerüchte
das
gibt.
Das wird in den Fanforen
heiß diskutiert. Streuen sie jetzt einfach auch mal und vielleicht sind wir mit beteiligt, dass es das passiert.
Ja, hoffen wir es. Also es gibt einige Gerüchte, dass sie 2026 noch einmal auf eine Welttournee gehen könnten. Ja, ich würde sagen, schön wär's und ich wäre dabei.
Ja, dann können wir nach, gut, das ist 87, 2026, ist nicht ganz 30 Jahre später, aber...
Vielleicht dehnen sie es ja aus.
40. Alter Schwede, ich bin so weit zurück. Ey. Mach mal du jetzt nach vorne bitte mit dem nächsten Song.
Ich habe schon gespult.
Danke. Das finde ich eine richtig, richtig, richtig schöne Nummer.
Ja.
Die, glaube ich, auch einfach viel zu sehr in Vergessenheit geraten ist.
Ja, ich hatte die nicht mehr so im Kopf.
Ja. Hat er. Ja. 1, 2, 3. Schöner Walter-Takt dazu. Ja, das war die gute DC Lee mit See the Day. Auch ein Motto, das man durchaus nachvollziehen kann.
Ja.
Der Song, ich weiß nicht warum, eigentlich kam der schon im Oktober 85 raus, war auch ihr einziger Charterfolg in Deutschland Anfang 86, vielleicht einfach, weil ich die Nummer gut fand, habe ich dann nochmal ein Jahr später aufgenommen. Deutschland war sie auf 36, in UK war es noch ein bisschen größer, nämlich auf Platz 3. Und das war aber auch dann ihre erfolgreichste Single und leider auch einzige Top 40 Single in UK. Die B-Seite ist vielleicht nochmal ganz interessant. Da hat nämlich etwas, was dann auch so ein kleiner roter Faden bei der guten DC Lee ist, mitgemacht.
Könnte man so sagen. Das war This Paris Match. Und da wirkte mit der Paul Weller von The Style Council. Der wurde dann später auch ihr Ehemann.
Ja, und weil ich ja irgendwie gerade so schön dieses, ich habe da so ein bisschen mitgeschwungen. Es gab 2005 nochmal ein Cover von der Band Girls Aloud. Das war dann in England auf Platz 9. Und deshalb wird der Song auch so, oder dadurch wurde der Song auch so ein bisschen als Weihnachtsnummer gesehen, auch wenn er jetzt gar nicht dieses klassische Jingle Bells Geplänkel drin hat. Aber es stimmt schon, also so mit ein bisschen Schneefall kann man diesen Song auch definitiv hören.
Finde ich auch.
Erschienen ist es auf dem Album Shrine, würde ich jetzt mal so aussprechen, 86, war aber jetzt nicht wirklich erfolgreich. Auch andere Singles, bis auf eine, nämlich die Come Hell or Waters High, war nochmal in England in den Charts. Mhm. Deshalb würde ich sagen, lass mal über die gute DC Lee ein bisschen sprechen, die natürlich auch wieder mal nicht so hieß.
Nein, logischerweise, aber ganz gut angelehnt der Name. Also sie hieß Diane, die passt schon mal gut, Catherine, C, passt auch gut und Lee, der Nachname war eigentlich C. Lee, aber dann wurde halt der DC Lee raus.
Ja. Und weil wir gerade schon Style Council, also da hat sie eine Beziehung mit, aber sie war auch bei Wham dabei, zumindest in den Anfängen hat sie mitgesungen und war sogar im Video zu sehen.
Total, also Backing Vocals für Wham bei beispielsweise Club Tropicana.
Und bei Bad Boys, da war sie auch noch mit dabei.
Ja, stimmt, bei Bad Boys auch noch, genau. Ja. Und bevor dann eben die Pepsi von Pepsi und Shirley da stärker sich in den Vordergrund gedrängt hatte mit Backing Vocals.
Das heißt, es war eigentlich DC und Shirley und dann wurde es die Pepsi.
Ja.
Dann hat Pepsi gesagt, wir kaufen hier die Namensrechte. Nein, Spaß. es ging dann aber grundsätzlich, war dann das so ein bisschen auch der Grund, warum sie dann von CBS einen Solo-Single-Vertrag bekommen hat, wo sie dann auch entsprechend losgelegt hat. Und dann hat sie aber ab Mai 83 eben die Backing-Vocals für Style Council übernommen, war unter anderem bei Walls Came Tumbling Down, Shout to the Top und anderen Sachen, beziehungsweise auch den Alben Café Bleu und auf Favorite Shop zu hören. Und hat dann aber auch nach ihrem Soloalbum eben weitergemacht. Also das heißt hier bei den Alben, die Home and Abroad, The Cost of Living und so weiter, war sie dann auch entsprechend mit bei Style Council, weil sie dann nämlich auch mit eben Paul Weller liiert und dann ab dem auch verheiratet war, zumindest bis 98.
Ja, also 11 Jahre, gar nicht schlecht.
Ja, hat sowas gehalten. Sie hat aber auch mit jemand anders, also nicht beziehungstechnisch, sondern projekttechnisch gearbeitet.
Ja, Das war im Mauerfalljahr 1989. Da hat sie zusammen mit dem Blow Monkeys Sänger, mit dem Robert Howard, die Band Slam Slam gegründet. Da kam ein ganz guter Club-Hit raus, Move, Dance All Night hieß das Ganze. Lustigerweise im Streaming haben wir es jetzt nicht gefunden, aber ja. Ich kann mich noch erinnern dran. Ja.
Ja.
Also es ging dann ganz gut weiter bei ihr. Dann 91, da gab es dann das Album von der Band, Free Your Feelings. Das war das einzige Album von diesem Projekt. Danach hat sich die Philly auch nochmal mit dem Rapper Guru zusammengeschlossen. 1993 da eine schöne Zusammenarbeit gehabt. 94 weitere Solo-Veröffentlichungen. Das zweite Solo-Album kam auch raus. Things Will Be Sweeter. Drittes Album 98. Also es kam schon kontinuierlich was. Aber ja, kleckerlweise, sage ich mal, um es auf Bayerisch zu sagen. Also, aber zuletzt hat man wieder was gehört, sagen wir mal so.
2024 kam noch Just Something. Und ja, und sie hat mit Paul Weller auch eine gemeinsame Tochter, die auch Sängerin und DJ ist. Und einen Sohn haben sie auch noch, aber der macht wohl was anderes.
Ja.
Und wir machen auch was anderes, weil wir gehen jetzt zur nächsten Nummer über, weil wir sind schon wieder ein bisschen long in time.
Okay.
Ne?
Okay.
Also,
ich gebe Gas.
Speed up.
Siehst du? Das ist das Signal, Gas zu geben.
Ja, absolut. Ich würde mal sagen, push doch mal hier.
Ja.
Lass uns mal.
Ich weiß.
Einmal nochmal den Synthi. Ah. Ja, von einer Weihnachtsnummer zu.
Genau.
Zu Push.
Push. The Invincible Limit haben wir da jetzt.
Ja, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, weil in dem Fall war es jetzt Invincible Limit, aber da gibt's, ich bin da immer total durcheinander gekommen.
Ja, ich auch.
Ein Song von 86, keine Charts, aber war so in der, ich sag jetzt mal, dunkleren. Szene absolut ein Klassiker. Das war auch ein Song, der eigentlich erstmal nur als Maxi rauskam über auch ein Dortmunder Label Last Chance Records. Dann später gab es nochmal auch das Ganze, oder bei Last Chance Records wurde es auch so schön durchnummeriert, da war es die Nummer 006, ja, knapp an der 007
ja,
vorbei.
Ja, genau.
Und später gab es dann auch noch eine 7-Inch noch mit einer anderen A-Seite, Locate a Stranger, wo dann aber Push gekürzt wurde. Und ich habe, und das war dann die Zweitauflage über Zyx, kam dann nochmal eine Maxi raus und die habe ich dann letztendlich gekauft, weil ich den Song irgendwie einfach genial finde.
Ein Album gab es auch, 1987 rausgekommen, Current News. Das ist ebenfalls nicht so wirklich in den Charts
Das ist auch jetzt nicht so
gewesen.
Chart-Sound, ne?
Ja, aber ja. Es waren insgesamt 9 Songs drauf, auch noch ganz, ganz coole Singles, Make It Wise und Provoke You. Aber ja, wir als Insider, wir kennen das teilweise dann eben doch noch, aber für die Charts war es vielleicht doch ein bisschen zu speziell.
Also hätte mich jetzt schon gewundert, wobei wir damals auch über, als wir Front Two for Two besprochen haben, auch gesagt haben, eigentlich untypisch.
Ja.
Aber so, was jetzt, glaube ich, jetzt, wir versuchen es mal rauszuzwirbeln. Also grundsätzlich gab es Invisible Limits. So, und die haben unter anderem Love is a Kind of Mystery, auch eine Nummer, die wir als Band mal gecovert haben, und Devil Dance 85 rausgemacht. Aber dann gab es musikalische Differenzen über die weibliche weitere Entwicklung.
Oh, die Frauen immer.
Wahrscheinlich auch das war ein Grund. Und dann ist der Thomas Lütke ausgestiegen und nannte das neue Projekt erstmal Invincible Limit. So, das ist das, wo eben die Push rauskam. Später wurde es dann, und da war noch eine Keyboarderin mit dabei, die Anja V., da gab es nur Anja V. als Info, die hießen dann The Invincible Spirit. Also
statt Limit dann eben Spirit.
Wie gesagt, für mich war das immer ein bisschen verwirrend. Und nach eben hier Push kam dann noch die Single, auch Maxi-Single Contact raus. Und sie haben den Song Devil Dance von Invisible Limits nochmal mit jemandem an der Gitarre aufgenommen, der auch sehr kultig ist.
Mit Philipp Boa, den kennt man ja von seinem Voodoo Club. Und der durfte da auch ein wenig mitwirken.
Ja. Dann 89 gab es nochmal eine Maxi. Da haben sie unter anderem, fällt es mir wieder schwer, den Namen richtig auszusprechen, Lageccia Nick von Bauhaus-Song rausgebracht. 1990 gab es nochmal eine neue Version von Push, sowie das zweite Album Rollercoaster Revolution. Der gute Mann hat dann noch, der gute Thomas hat noch ein eigenes Label gegründet. Und ja, es gab dann noch so vereinzelte Veröffentlichungen, ja, so in den 90ern.
Ja.
Aber so ein Kulthit wie Push war da leider nicht mehr ganz
nicht
dabei.
Nicht mehr so, ne? Wirklich, ja, ja, genau. Also haben schon noch ein paar Live-Album rausgebracht, ein bisschen besondere Editionen eben von Vinyl, auch ein normales Album nochmal. Dann bis 2000 erstmal eine Pause gemacht, dann kam erstmal eine EP. Sie sind dann mit coolen Bands auf Tour gegangen, mit Psyche und mit Fair Sex, waren beim Wave Gothic Treffen 2003 in Leipzig auch. Ja, es kam schon immer kontinuierlich was raus. 2004 nochmal so ein Mini-Album, The Invincible Sex.
Ja, um es nochmal mehr zu verwirren für mich.
Kollaboration eben mit The Fair Sex. 2005 die Anthology. Da war dann wirklich auch viel, was sie früher
veröffentlicht haben. Alles drauf, da gab es dann alles.
Ja, ja.
Und sie sind 2025 noch auf Tour gewesen.
Ja, also genau. Habe ich auch mitbekommen.
Ich behaupte jetzt aber, sie werden nicht die Vorband von U2 sein.
Nein.
Das würde jetzt musikalisch, glaube ich, nicht ganz passen. Wir haben noch einen, ne?
Ja.
Einen haben wir noch.
Number 10.
Number 10. Na?
Oh, jetzt kommt's.
Jetzt kommt's. Das ist... Ich weiß gar nicht, wie man das schön beschreiben kann. Ist eine schöne Nummer?
Ja.
Ja, ich verstecke mich jetzt eher ein bisschen.
Behind the Mask heißt das Ganze. Von Eric Clapton in dieser Version. Ja. Januar 87 rausgekommen. In England immerhin Platz 15. Sonst hat es nicht so ganz für die Charts gereicht. Produzenten, ganz interessant. Phil Collins war da im Produzententeam und der Tom Dowd, den man von den Allman Brothers oder von Lynyrd Skynyrd beispielsweise auch kennt.
Ja. Der Song selber ist ein Cover. Und da wird es dann jetzt lustig, weil, also eigentlich ist das ein Song, den die, ja, so die japanischen Kraftwerks, nenne ich jetzt mal
ja, ja,
sie,
ja,
das Yellow Magic Orchestra, wo der gute Richie Sakamoto, auch ein großartiger Künstler, dabei war, da hat er den Song eigentlich geschrieben. Eigentlich wohl erstmal für eine Werbung.
Ja, ja.
Und dann ist das aber auf ihrem Album Solid State Survivor veröffentlicht worden. Und dann wurde es lustig, weil dann kam irgendwie Michael Jackson mit ins Spiel bei dem Song.
Also zunächst hörte Quincy Jones, der sehr viel zusammengearbeitet hat mit den Jacksons, der hörte den Song 1980 und fand ihn irgendwie richtig cool. Und hat sich überlegt, ja, den könnte ich doch dem Michael Jackson auf den Leib schneidern und auch einfach nochmal neu produzieren. Fürs Thriller-Album war das ja angedacht.
Ja, wäre nicht so doof gewesen.
Ja,
ne?
ja, genau. Aber es gab dann doch einige rechte Streitigkeiten, sodass diese Idee nicht verwirklicht werden konnte. Aber es ging dann eben weiter. Also der Song, der schwirrte einfach im Universum herum, könnte man sagen. Und der Keyboarder Greg Fillinganes, der hat das Ganze 1984, 85 zum Jahreswechsel nochmal in einer eigenen Version aufgenommen, basierend aber auf der schon produzierten Jackson-Fassung. Also da es steckte ganz viel Michael Jackson drin, ja, gewissermaßen. Und der hat es damit immerhin auf Platz 4 der US Dance Charts geschafft.
Und dann hat dieser Greg den Song aber zu Eric Clapton nochmal geschleppt und hat dann entsprechend dabei auch dann Keyboards bzw. Backing Vocals beigesteuert. Und Phil Collins, gut, wenn er schon produziert, kann er sich auch an Schlagzeug setzen.
Ja, genau.
Und das heißt, dann ist das so dieses Mix-up aus Sakamoto und dann irgendwie Jackson, weil interessant ist aber, dass in den... Also sagen wir so, Clapton hat eigentlich einen Song aufgenommen, den Michael Jackson mitgeschrieben hat.
Ja, ja.
Michael Jackson ist aber, ich habe ja die Maxi, ich habe extra nochmal nachgeguckt, auf der Maxi steht nichts von Michael Jackson drin. Das heißt, da ist er ohne Credits.
Aha.
Wenn man den Song aber im Streaming sucht, dann steht in der Tat Michael Jackson mit drin. Ja, also von daher interessante Geschichte rund um den Song. Wir können auch mal, ich meine, der Titel könnte es schon suggerieren, was es inhaltlich heißt heißen kann.
Behind the Mask, so ein bisschen hinter der Maske verstecken, die wahren Gefühle nicht offenbaren. Also da geht es so ein bisschen um eine Beziehung voller Misstrauen und Verrat. Also
irgendwie zieht sich das ein bisschen durch hier.
With or without you. Irgendwie komisch
war
heute,
so,
gell?
Ich weiß eine Phase nicht. Wohl.
Ja,
wobei,
ja,
der Song ist ja früher geschrieben worden. Das Album war das 10. Studioalbum von Eric Clapton, August, kam aber erst im November raus. Aber wir klären auf, warum, weil es hat eine Erinnerung an seinen Sohn, den Connor, der nämlich im August 1986 geboren wurde. Die Tragik ist nur, dass eben genau dieser Sohn, also der Connor, dann im Jahr mit 4 Jahren genau dieser Sohn war, der aus dem Fenster gefallen ist und dabei leider verstorben ist. Da gibt es ja auch dann noch die weitere Geschichte mit Tears in Heaven, also eine sehr, sehr tragische Geschichte. Und ich glaube, dass als er das Album August genannt hat, dann definitiv die Tragweite noch nicht hatte. Aber jetzt denkt man wieder mal positiv. Wir hatten ja schon gerade gesagt, oder du hattest gesagt, Phil Collins und der Tom Dowd waren dabei.
Ja.
Da gab es ein paar lustige Zitate, die man auf englischen Humor vielleicht zurückführen kann.
Genau. Ja, ich finde auch, also man muss dazu sagen, dass Phil Collins schon beim Vorgängeralbum, beim 9., bei Behind the Sun mitgewirkt hat. Aber der Eric Clapton hat dann in einem Interview gesagt, ich wollte den Tom Dowd als zweiten Produzenten dabei haben, weil ich nicht sicher war, ob Collins meinen Musikgeschmack trifft. Ja. Englischer Humor, oder? Das gibt's doch nicht.
Ja, gehe ich auch davon aus, dass das mit dem britischen Augenzwinkern gemeint war.
Ja.
Auf dem Album war auch noch ein Duett drauf mit auch einer durchaus bekannteren Dame.
Tina Turner hat mitgewirkt beim Song Tearing Us Apart. Weitere Singles waren dann auch noch It's in the Way That You Use It und Run und Miss You. Genau.
Der gute Eric Clapton, wir müssen noch ein bisschen über den Künstler sprechen. Ich meine, da könnte man schon fast wieder auch eine eigene Folge machen. Deshalb müssen wir so den Kurzüberblick machen. 45 in England geboren und hat einen prägenden Namen,
den man definitiv... Slowhand. Jeder hat ihn im Kopf. Das bezieht sich auf die wunderbar geschmeidige Hand, mit der er die Gitarre bedient hat.
Cool und lässig, und er gehört auch zu den bedeutendsten Gitarristen, die es hier auf der Welt gibt. Auch weil er durchaus ein paar Erfolge feiern konnte.
280 Millionen weltweit verkaufte Tonträger, 17 Mal den Grammy gewonnen. Als einziger Musiker ist er gleich 3-mal Mitglied der Rock'n'Roll Hall of Fame, entweder mit Bands oder Solo eben. Apropos Bands, mit wem er alles so gespielt hat, auch ganz, ganz spannend. Also mit den Yardbirds schon 1963 ging es da los. Dann John Mayall and the Blues Breakers, das war dann 66. Dann Cream, die Band, auch im selben Jahr mit Ginger Baker und Jack Bruce zusammen. Das war so ein bisschen die erste Supergroup des Rock, kann man sagen. Die haben ja tolle Songs gehabt, so Sunshine of Your Love oder White Room. Ist auch ganz geil, finde ich, Dann hat er bei Blind Faith, dem Projekt von Steve Winwood, 1969 auch mitgemacht, war mit vielen Bands unterwegs, Derek and the Dominoes noch. Also Wahnsinn, bei den letzteren, da rührte auch der Klassiker Layla.
Ja, den kann ich mich noch erinnern, als ich in den 90ern die Opel-Werbung vor allem für die Calibra gesehen habe. Da wurde dann gerne das Gitarrenteil, der Gitarrenriff gespielt. Ich glaube, ihm hat es dann irgendwann ein bisschen genervt. Und nebenbei auch in England war es dann, weil Opel war ja dann Vauxhall in England. Mhm. Also Opel und Vauxhall waren dann so die Werbebotschaften. Losgesang solo ist es dann aber 1970 mit überraschenderweise Eric Clapton. Und hat dann so, ich sag's mal, sukzessive dann das aufgebaut, auch wenn er dazwischen doch ein paar gesundheitliche Probleme hatte.
Er sieht so brav eigentlich aus heute, aus der heutigen Sicht. Gell? Er hat den Drogen zugesprochen und war dann tatsächlich schwer drogenabhängig und musste auch ein bisschen Pause machen Anfang der 70er, hat dann aber das Comeback relativ schnell geschafft, hat beim Rainbow Concert 1973, der Pete Townsend hat das organisiert, mitgemacht. Dann kam ein neues Album, 74 raus, darauf unter anderem I Shot the Sheriff. Und das war natürlich auch nochmal ein richtig großer Hit. Und Clapton hat sich in der Folge dann wirklich toll wieder in den Charts etablieren können, auch als Solokünstler eben, auch mit wirklich geilen Hits, Wonderful Tonight, Cocaine, Lay Down Sally und so weiter.
Absolut schöne Nummern. Und dann eben, wie gesagt, wir sind jetzt dann im Jahr 1986, kam August raus, 89 danach dann der Journeyman und Ja, er hat dann auch noch 11 weitere Alben gemacht. Das letzte kam im Oktober 2024 raus. Und du hast rausgekriegt, ja, dass heute spoilern wir die Tourdaten, hätte ich jetzt
beinahe gesagt. Absolut, ja. Ihr könnt dann auf die Webseite schauen, ja, da findet ihr das Ganze auch. Eric Clapton kommt auf Tour und macht 3-mal Halt in Deutschland im Mai in Mannheim, Köln und München.
Ja, also von daher sehr, sehr schön, dass der gute Mann hier nochmal auf Tour ist. Wir werden jetzt, glaube ich, weil wir auch jetzt keinen Song mehr haben und auch ohne Gast und Special dann doch wieder mal, wie soll ich sagen?
Eine ganz normale Folge mal.
Aber wir hatten ja jetzt auch Hits, also wirklich, also U2 hat man nicht immer dabei, Bon Jovi, Eric Clapton, also sorry, das sind ja auch mal Sachen, da kann man jetzt nicht einfach mal so drüber hudeln.
Nein.
Und kleiner Spoiler, die nächste Folge wird nicht erstmal Folge 38 sein, die kommt ein bisschen später. Aha. Wir werden ein Special schon wieder haben.
Ja, ja, lasst euch aber überraschen, mehr verraten wir noch nicht.
So machen wir das. In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß euch oder hoffen, viel Spaß mit Folge 37 gehabt zu haben.
Unbedingt.
Und bleibt uns treu.
Bye, bye.
Tschüss.